Ihr hört die Sendung Zoom auf novaradio.ch.
Liebe Zuhörer der Sendung Zoom auf novaradio.ch, ich wünsche Ihnen ein schönes Dreikönigsfest, auch bekannt als Erscheinung des Herrn. Die Kirche feiert am heutigen 6. Januar das Hochfest Epiphanie. Vom Griechischen her bedeutet das Erscheinung, auch Erscheinung des Herrn, im protestantischen Bereich Epiphanias genannt. Das Fest ist im Volksmund auch unter dem Namen Dreikönigsfest bekannt. Nun, bevor ich Ihnen Details erkläre, was das bedeutet, Dreikönigsfest, möchte ich Ihnen kurz erklären. Man spricht ja immer von drei Weisen oder drei Könige. Wenn man die Figuren vor sich hat oder das Bild, ist es ja drei, ein Kniender, ein sehr greiser, ein sehr alter Mann. Dann kommt ein mittelalterlicher, so im etwa 50 Jahre alt, und dann noch ein jüngerer. Der ganz Alte kniet ja vor der Krippe, sodass er ihn ganz nahe anschauen kann, unseren Herrn, das Baby dann noch in der Krippe. So kann man sehen, den Zyklus von unserem Leben her geschaut, dass wir werden geboren als Baby, dann Jugendlicher, dann ein Mittelalterlich, und dann werden wir greis oder alt auch. So ist das ein Zyklus von vier Personen. Nicht nur drei, sondern wenn wir den Herrn dazu nehmen, sind es vier. Machen wir hier eine kurze Musikpause und dann komme ich wieder zurück und erkläre Ihnen im Detail die das Dreikönigsfest oder auch Erscheinung des Herrn. Bevor ich Ihnen das erste Lied, Sie werden aus Saba alle kommen, wünsche ich Ihnen viel Spaß. Aus dem Studio begrüßt Sie Davor Novakovic. Thank you. als heilige drei Könige oder Weise aus dem Morgenland bezeichnet die christliche Tradition, die in der Weihnachtsgeschichte des Matthäusevangeliums Kapitel 2 nach der Einheitsübersetzung erwähnten Sterndeuter im griechischen Ausgangstext Magio, wörtlich Magier, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden. Im Neuen Testament werden sie nicht als Könige bezeichnet, auch gibt es keine Angaben über ihre Anzahl. Diese Angaben entstammen einer umfangreichen Legendenbildung, die im 3. Jahrhundert ihren Anfang nahm. Die in der Westkirche verbreiteten Namen Kaspar, Melchior und Balthasar werden erstmals in Legenden des 6. Jahrhunderts erwähnt. In der katholischen Kirche werden die drei Könige als Heilige verehrt. Ihr Hochfest ist das Fest der Erscheinung des Herrn, Epiphany, am 6. Januar. Auch in der evangelischen Kirche wird zu Epiphanias, der Weisen, gedacht. In der orthodoxen Kirche ist ihr Fest dagegen zusammen mit Weihnachten, was nach der westlichen Kirche der 25. Dezember ist. Nun kommen wir zu Exegese und biblische Bezüge. Bevor ich Ihnen das vorlese, werde ich Ihnen den Kapitel nach Matthäus Evangelium 2 bis 12 kurz vorlesen. Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes im Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren worden solle. Sie antworteten ihm: in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es bei den Propheten. Du Bethlehem im Gebiet von Judäa bist keineswegs die unbedeutendste unter den früheren Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israels. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte: Geht und forscht sorgfältig nach, wo das Kind ist, und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich ihnen hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber der Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzugehen, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Nun, was bedeutet das aus dem 2. Matthäusevangelium, was Sie nun gehört haben? Berichtet im Rahmen der Erzählung von der Geburt Christi in Bethlehem über die Verehrung des Neugeborenen durch eben den Magier von Osten. Dort heißt es: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Magio wird im Griechischen allgemein für Magier verwendet, aber auch für die zoroastrische Priesterkaste aus dem medischen Priesterstamm der Magier, die bei Herodot, Strabon und Philon von Alexandria erwähnt sind. Deshalb könnten persische oder auch chaldische Sterndeuter gemeint sein. Zuweilen wird die Meinung vertreten, dass diese Magier von der jüdischen Gemeinde in Babylon beeinflusst worden seien. Nach allgemeiner Auffassung der Exegese repräsentieren sie die Welt der Heiden und suchen nach dem neugeborenen König der Juden. Das ist, wie Sie gehört haben, im Matthäusevangelium Kapitel 2, Vers 2. Ein Begriff, bei der Matthäus von den Heiden verwendet wird. Das können Sie vergleichen im Matthäusevangelium Kapitel 27, Vers 11 oder Kapitel 29, Vers 37 der Einheitsübersetzung. Die Juden verwenden in Matthäus-Evangelium stattdessen ausschließlich den Begriff König Israels. Dort können Sie auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 27, Vers 42 nachlesen. Die Weisen haben den Aufgang eines Sternes beobachtet, der die Geburt eines Königs ankündigt. Hier ist einen persönlichen Stern im Sinn einer von ihnen beobachten Himmelserscheinung gedacht. Assoziationen zum Stern finden sich sowohl im Verstehenshorizont der heidischen antiken Umwelt als auch im jüdischen Umfeld. Dazu können Sie vergleichen das Bilan-Wort über einen aufgehenden Stern in Israel in Numentrion Kapitel 24, Vers 17 oder auch eventuell die wandernden Feuersäule des in Exodus Kapitel 13, Vers 21. Ob der Erzählung ein tatsächliches Phänomen am Sternenhimmel um die Zeitwende zugrunde lag, denkbar wäre eine bestimmte Planetkonstellation, eine Supernova oder ein Komet, ist unter Astronomen umstritten und geht nach Meinung vieler Theologen als Frage am primär symbolischen Gestalt des Sterns vorbei. Im Vers 3 bis 8 kommen die Weisen zuerst nach Jerusalem, als Hauptstadt naheliegende Geburtsorte eines Königs der Juden. Hier wird die Reaktion der politischen und religiösen Astrokratie auf die Geburt des Messias geschildert. Sie erschraken im Vers 3. Im Vers 8 beauftragte König Herodes sie sogar zurückzukehren und ihm genau den Aufenthaltsort des Kindes zu verraten. Eine Vorbereitung der Erzählung vom Kindermord in Bethlehem. Im Kapitel 2 des Matthäusevangeliums, Vers 16 bis 18. So weist Matthäus bereits in der Einleitung des Evangeliums auf das zentrale Motiv der Ablehnung des Messias durch sein eigenes Volk hin. In Vers 9 folgen die Weisen wieder dem Stern, der erst jetzt als vorgewiesener Wanderstern beschrieben ist. Er zieht vor ihnen her bis nach Bethlehem und bleibt dort stehen. Im Unterschied zum Lukasevangelium, Kapitel 2, Vers 7, ist es bei Matthäus ein gewöhnliches Haus. Vers 10. Vers 10 bis 11 sind als Kontrast zum Erschrecken der Menschen in Jerusalem gestaltet. Die Magier sind überglücklich. Sie freuten sich über mit großer Freude und bringen Gaben dar, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nun machen wir eine kurze Musikpause und dann gehen wir weiter im Text. Musik. Daneben dient Matthäus dieses Geschenk einzeln als Zeugnis für die Messianität Jesu. Gold als das angemessene Geschenk für den neugeborenen König. Myrrhe, eine Heilpflanze, mit der Arznei zubereitet wird. Zum einen als Geschenk für den gottgesandten Arzt und Heiler, Heiland. Zum anderen unter Bezugnahme auf Exodus Kapitel 30, Vers 22 bis 33, ebenso wie der dem Bereich des Tempels zugeordnete Weihrauch als Geschenk für den zukünftigen Hohenpriester Israels. Einen anderen Bezug zur Myrrhe bietet das Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 39, wo es heißt, Nikodemus habe etwa 100 Pfund Myrrhe mit Aloe vermischt zu Jesu Begräbnis gebracht. Die Auffassung, dass die Myrrhe des Königs in diesem Zusammenhang gehört, begegnet schon sehr früh. In einem Beda Venerabilis zugeschriebenen Text, dessen Vorlage vielleicht ein griechisches Malerhandbuch war, liest man Balthasar per Miram filium Homininus mortirium professus est. Balthasar hat durch die Myrrhe den künftigen Tod des Menschensohns angegeben. In diesem Sinn dichtete Friedrich von Spee um 1623 die Myrrhe auf seine Menschheit wies. Die Myrrhe ist dann nicht Zeichen für den Heiler, sondern Zeichen für den sterblichen Menschen, der mit Myrrhe einbalsamiert ins Grab gelegt wird. Diese Vorstellung drückt auch die Antiphon zum Benediktus der Laudes des 7. Januar aus. Da bringen die drei Weisen Gold dem großen König, Weihrauch dem wahren Gott und Myrrhe für sein Begräbnis. Der ähnliche Gedanke findet sich in der Liedtext »Ein Stern ist aufgegangen« von Guido Maria Dreves. Die Weisen brachten Weihrauch dem Gotteserben, den Königskind Gold, die Myrrhe ihn, der sterben für uns ans Kreuz wollte. Matthäus Evangelium, Kapitel 2, Vers 12, sorgt noch dafür, dass die Weisen nicht zu Komplizen des Herodes und Jesus verraten. Damit verschwinden sie aus dem Matthäus-Evangelium, ein weiteres Interesse an ihnen besteht nicht. Nun komme ich ganz kurz zum Thema Liturgie, wie man am diesen Tag die Messe feiert. In der römisch-katholischen Kirche werden am Erscheinung des Herrn traditionell Kreide für den Haussegen an drei König Christus Nansimen Benedictat Weihrauch im Gedanken an Geschenk durch die Weisen aus dem Morgenland sowie das Dreikönigswasser im Gedenken der Taufe Jesu im Jordan gesegnet. Das Bediktionale sieht dafür einige Formulare vor. In Bischofskirche findet nach der Verkündigung des Evangeliums oder dem Schlussgebet die sogenannte Festankündigung der beweglichen Feste des Jahres statt. Zum Schluss noch etwas über die Sternsinger. Im Volksbrauchtum der Westkirche wurde das Epiphaniafest auf das Motiv der heiligen drei Könige, der Weisen aus dem Morgenland reduziert. Bei den Krippen werden die Figuren an Dreikönigstag um die drei Weisen aus dem Morgenland ergänzt. Basierend auf altem Brauchtum gehen Gemeindemitglieder als heilige drei Könige gekleidet von Haus zu Haus. Meistens sind es Kinder und Jugendliche, die diese Aufgabe wahrnehmen. In katholischen Gegenden sind es Ministranten, Kommunionskinder oder andere Jugendliche der jeweiligen Kirchengemeinde, die nicht nur die Frohbotschaft des Evangeliums verkünden, sondern auch Spenden für die benachteiligten Kinder sammeln. Den Menschen, die sie einlassen, singen die Sternsinger ein Lied und oder sagen ein Gedicht bzw. ein Gebet auf. Dann schreiben sie an der Haustüre bzw. die Türbalken mit geweihter Kreide die traditionelle Segensbitte C plus M plus B mit der jeweiligen Jahreszahl. Für viele ist die Abkürzung der heiligen drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar. Für Lateinkundige sind es die Anfangsbuchstabe des Segensspruchs Christus mansionem benedictat. Christus segne dieses Haus. Die heiligen drei Könige gelten in den Traditionen als die ersten Missionare, die die Frohbotschaft in die ganze Welt hinausgetragen haben. Aus diesem Grund gilt das Fest Epiphania als das älteste Missionsfest. Durch die Sendung führte sie Davor Novakovic.
hört die Sendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch.
Liebe Eltern, Kinder und Freunde der Kindersendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch. Heute geht es um die drei heiligen Könige. Wie sie es gewöhnt sind, hört ihr am Ende der Sendung ein Musikstück. Aus dem Studio begrüßt sie Ivan. Die heiligen drei Könige aus dem Morgenland sind Figuren aus der Bibel. Sie stammen aus der Weihnachtsgeschichte. Viele Christen feiern die heiligen drei Könige und spielen sie in Gottesdiensten oder auf Paraden nach. Die drei Könige folgten dem Stern von Bethlehem. Sie wollten Jesus Christus als ihren neugeborenen Erlöser ehren. Die katholische Kirche feiert das Königsfest am 6. Januar. An diesem Tag und nicht am 25. Dezember wurde früher Weihnachten gefeiert. Heute ist es ein Fest am Ende der Weihnachtszeit. Die Bibel selbst sagt nichts Genaueres zu den Zeiten. Sie beschreibt bloß, dass die drei Könige nach den Hirten und anderen einfachen Leuten zum neugeborenen Jesus kamen. Was es genau mit den drei Besuchen aus dem Morgenland im Osten auf sich hat, ist nicht bekannt. Man vermutet, dass sie eigentlich nicht Könige, sondern weiße Sterndeuter oder Magier gewesen müssten. Sie heißen wohl auch nicht Kaspar, Melchior und Balthasar, wie sie heute überall genannt werden. Ihre Geschenke, die in der Geschichte vorkommen, waren damals jedoch tatsächlich sehr begehrt. Gold als glänzenden Metall sowie Weihrauch und Myrrha. Zwei Düfte aus dem Gebiet, aus dem die weißen Besucher stammen sollen. Wie feiert man das Fest? Rund um diese Geschichte gibt es heute viel Brauchtum, das daneben irgendwie auch mit Schenken, Glückwünschen zum Neujahr oder sogar mit der Vertreibung des Winters zu tun hat. Am bekanntesten sind die Sternsinger, die als heilige drei Könige verkleidet mit einem Stern von Haus zu Haus ziehen. An den Türen und mit Kreide schreiben Sie einen kurzen Segenwunsch für das neue Jahr über den Hauseingang. Dafür erhalten Sie von den Hausbewohnern Geld für arme Kinder. In einigen Ländern, etwa in Frankreich oder in der Schweiz, werden drei Königskuchen gegessen. In ihnen steckt eine Bohne oder eine Königsfigur. Wer sie findet, darf am 6. Januar eine Krone tragen und König oder Königin spielen. Die Nächte zwischen Weihnachten und dem Jahresbeginn sind besonders kalt und dunkel. Darum vertreibt man in den Alpen mit lautem Glockenschellen und anderen Krach die bösen Wintergeister. Im katholischen Süden Europas findet die Bescherung nicht an Weihnachten statt, sondern erst am 6. Januar. Die Kinder in Spanien warten, dass ihnen die Reyes Magos, zu Deutsch Heiligen Könige, Geschenke mitbringen. In Italien ist es die Hexe Befana. Sie hörten die Kindersendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Ivan. Und bis in einem Monat.
Die heiligen drei Könige hatten es schwer. Sie kamen von weit aus der Ferne daher. Der Weg war so lang und auch voller Gefahr für Kaspar und Melchior und Balthasar. Sie liefen durch die Wüstenländer und ihre prächtigen Gewänder, zuerst so herrlich aufgeputzt, waren bald verschwitzt und staubbeschmutzt. Es macht sie müde, der Wind aus Süden, trug's zittert fort, der Wind aus Norden. Der Wind aus Ost, der brachte Frost, der Wind aus West blies gar so fest. Die heiligen drei Könige hatten es schwer, sie kamen von weit aus der Ferne daher. Der Weg war so lang und auch voller Gefahr für Kaspar und Melchior und Balthasar. Am Tage liefen sie sich blasen, des Nachts erfroren ihre Nasen. Auch sahen sie sehr oft im Dunkeln verschiedene Raubtieraugen funkeln. Der erste fiel in einen Graben und musste eine Leiter haben. Der zweite hatte großen Durst, der dritte sehnte sich nach Wurst. Die heiligen drei Könige hatten es schwer. Sie kamen von weit aus der Ferne daher. Der Weg war so lang und auch voller Gefahr für Kaspar und Melchior und Balthasar. Leider wurden nass vom Regen, sie hatten keinen Schirm dagegen. Oft saßen sie mit trübem Blick, in großer Not im Missgeschick. Ein Glück, dass sie die Krippe fanden, vor der sie voller Freude standen. Da war vergessen alle Mühe, sie fielen nieder auf die Knie. Die heiligen drei Könige hatten es schwer. Sie kamen von weit aus der Ferne daher. Der Weg war so lang und auch voller Gefahr für Kaspar und Melchior und Balthasar. Für Kaspar und Melchior und Balthasar. Für Kaspar und Melchior und Balthasar.
Ihr hört die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch.
Liebe Eltern und Jugendliche, ihr hört die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. Heute werde ich Ihnen über die heilige drei Könige und Ende der Weihnachtszeit berichten. Aus dem Studio begrüßt sie Luca und am Ende der Sendung hören Sie noch ein Musikstück. Was feiern wir am 6. Januar? Während in den Ostkirchen am 6. Januar gerade die Feier von Weihnachten beginnt, ist in unseren Breiten die Weihnachtsfreude schon beinahe wieder verklungen. Viele Menschen sind spätestens nach dem Neujahrstag wieder im Alltag angekommen. Dabei bildet der 6. Januar den zweiten wichtigen Angelpunkt der Weihnachtszeit. Liturgisch korrekt feiert die Kirche am 6. Januar das Hochfest der Erscheinung des Herrn, das Fest der Epiphanie. Mit diesem Begriff war im Römischen Reich eigentlich die Ankunft des Herrschers in eine Stadt gemeint. Im christlichen Kontext meint dies aber die Erscheinung Gottes in der menschlichen Person des Jesus von Nazareth. In drei Ereignissen scheint die Göttlichkeit Jesu besonders auf. In der Anbetung durch die Weisen, in der Taufe am Jordan und beim Weinwunder auf der Hochzeit zu Kana. Hierbei wird jeweils deutlich, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, sondern dass in diesem Menschen Gott selbst ganz und gar gegenwärtig ist. Bis heute bilden eigentlich diese drei Ereignisse zusammen den Festinhalt der Erscheinung des Herrn. Da in der Liturgie des 6. Januar das Evangelium von der Anbetung der Weisen Matthäus 2, 1 bis 12 gelesen wird, verbindet man diesen Tag traditionell mit den drei Königen im Matthäus-Evangelium, heißt es dazu, als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm, in Bethlehem in Judäa. Denn so steht es geschrieben bei den Propheten, du, Bethlehem, im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von Juda. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb es stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Waren die Sterndeuter aus dem Osten Könige? Um die Sterndeuter aus dem Osten haben sich bald zahlreiche Legenden entwickelt. Wer diese Männer wirklich waren und woher sie kamen, erzählt Matthäus in seinem Evangelium nicht. Schon bald aber wurden aus den Sterndeutern Könige. Ebenso schnell legte man sich auf die Dreizahl fest. Wohl bedingt durch die drei Geschenke Gold, Weihrauch und Myrrhe. Hier war man sich aber durchaus unsicher, denn es gibt auch Darstellungen, auf denen nur zwei oder sogar vier Könige zu sehen sind. Im 6. Jahrhundert erhalten die Männer Namen und heißen im Westen Kaspar, Melchior und Balthasar. Manchmal werden sie als junger Mann, als Erwachsener und als Greis dargestellt. Oftmals ist einer der Könige von schwarzer Hautfarbe, da man meinte, die Könige repräsentierten die drei damals bekannten Kontinente. Die Legende erzählt, dass die Reliquien der Heiligen über verschiedene Umwege im Jahr 1164 als Geschenk von Kaiser Friedrich Barbarossa nach Köln kamen. Dort ruhen sie bis heute in einem goldenen Schrein im Kölner Dom. Info: Die drei Gaben der Sterndeuter, die sie dem Jesuskind darbringen, werden oftmals so gedeutet. Gold steht als Geschenk für den neugeborenen König. Myrrhe ist die Gabe für den Arzt und Heiland, kann aber auch als Vorausblick auf den Tod und die Einbalsamierung des Leichnams verstanden werden. Weihrauch weist auf die Gottheit des Kindes hin. Was schreiben die Sternsinger an die Türen? Der Dreikönigstag ist vielerorts mit unterschiedlichem Brauchtum verbunden. Eine der bekanntesten Traditionen ist vermutlich das Sternsingen. Meist sind es Kinder oder junge Erwachsene, die als Könige verkleidet von Haus zu Haus ziehen, den Segen bringen und um eine milde Gabe für die Arme und Notleidende bitten. Solche Sternsinger gab es schon Mitte des 16. Jahrhunderts. Seit 1959 wird die Sternsinger-Aktion bundesweit vom Kindermissionswerk der katholischen Kirche ausgerichtet. In einem Gottesdienst um den Dreikönigstag werden auch Salz, Wasser, Weihrauch und Kreide gesegnet. Mit der geweihten Kreide schreiben die Sternsinger ihren Segenswunsch an die Häuser. Dieser lautet 20 Stern C plus M plus B plus 18. Der Stern weist auf den Stern von Bethlehem hin. Die drei Kreuze auf die Dreifaltigkeit. Die Buchstaben C, M, B werden oft als Abkürzung des lateinischen Segensspruches Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus, gedeutet. Früher sah man darin auch die Namen der Sterndeuter Kaspar, Melchior und Balthasar. Vermutlich handelt es sich beim Segenswunsch, den heute die Sternsinger über die Türen schreiben, um einen alten Namenssegen. Die Namen der drei Heiligen sollten das Böse und das Unheil schon am Hauseingang abwenden. Der lateinische Segensspruch ist wohl eine fromme Interpretation dieses uralten Rituals. Gerahmt wird der Segensspruch von den aktuellen Jahreszahlen. Übrigens, nicht nur am Dreikönigstag, sondern in der Zeit vom 21. Dezember bis zum 6. Januar war es mancherorts üblich, das Haus zu segnen. Dabei zog man mit Weihrauch und Weihwasser durch alle Räume der Wohnung und durch die Ställe. Dem Volksglauben dann nachräucherte man das Böse aus und stellte das Haus und die Familie unter den Segen des menschengewordenen Gottes. Auch heute noch kann es gut tun, einen neuen Duft in die Wohnung zu bringen und das Leben in der Familie unter Gottes Segen zu stellen. Das müssen nicht immer die Sternsinger machen. Man kann auch selbst mit der Familie eine kleine Hausandacht gestalten und anschließend mit Weihrauch und Weihwasser feierlich durch das Haus ziehen. Wann endet die Weihnachtszeit? Offiziell endet der Weihnachtsfestkreis im liturgischen Kalender mit dem Fest der Taufe Jesu, das am Sonntag nach dem 6. Januar begangen wird. Vor der Liturgie Reform des Zweiten Vatikanischen Konzils dauerte die Weihnachtszeit bis zum 2. Februar, dem Fest der Darstellung des Herrn, auch Maria Lichtmess genannt. In manchen Gemeinden bleiben die Christbäume und Krippen in den Kirchen heute noch bis zum 2. Februar stehen. In der evangelischen Kirche hingegen werden die Christbäume vielfach bereits am 6. Januar abgeräumt. Sie hörten die Jugendsendung Gott herrscht die Welt auf novaradio.ch. Aus dem Studio verabschiedet sich Luca und bis in einem Monat.
Für euch mit Gesang. Ein Kind wurde geboren.
Hört die Sendung Kinder glauben an Gott auf novaradio.ch.
Die heiligen drei Könige von aus Hessen. Wir kommen daher ohne allen Spott. Einen schönen guten Abend geb euch Gott. Einen schönen guten Abend geb euch Gott. Wir kommen daher von Gott gesandt mit diesem Stern aus Morgenland. Wir zogen daher in schneller Eil in 30 Tagen 400 Meil. Wir zogen miteinander den Berg hinaus. Wir sahen, der Stern stand über dem Haus. Wir fanden, das Kind war nackt und bloß. Maria nahm's auf ihren Schoß. Wir taten unsere Schätze auf und schenkten dem Kind Gold, Weihrauch. Gold, Weihrauch und Mirheim, fein. Das Kind soll unser König sein.
Yes, yeah.